Ikigan Roku Nummer 14. Um uns predigen angesichts der Einheit. Ein Mönch fragte Umon, was hat der Buddha sein ganzes Leben lang gepredigt? Umon antwortete, predigen angesichts der Einheit. Ja, ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Predigen im Angesicht der Einheit. Im Zen sind Worte immer suspekt. Immer wenn irgendetwas gelehrt wird, denkt man, das ist irgendwie falsch. Predigen hat einen schlechten Beigeschmack. Und wenn man versucht, mit einer Koan-Antwort zu kommen, die auf eine Erklärung, auf Logik oder auf irgendeiner Lehre basiert, dann liegt man meistens falsch. Das liegt daran, dass Zen sehr viel Wert auf unmittelbare eigene Erfahrung legt. Und das ist auch das Wichtigste, letztendlich. Das, was ich nur als Hörensagen überliefert bekomme, das beeinflusst mich vielleicht, kann mir vielleicht ein paar Sachen erklären, aber meistens geht das dann im Hintergrundrauschen unter. Denn ich höre unglaublich viele Lehren. Heutzutage sicherlich noch viel mehr als zur Zeit des Buddha. Aber auch schon zur Zeit des Buddha gab es dieses Problem. Es gibt ein Sutra aus dem Pali-Kanon, wo der Buddha zu Besuch kommt, auf seiner Tournee. Einer von vielen spirituellen Lehrern, die da durch die Gegend ziehen. Und die Hausväter dieses Ortes die Kalama stellen eine total kluge Frage. Warum sollen wir ausgerechnet dir glauben? Hier kommen alle 2 Wochen irgendwelche Heiligen durchmarschiert. Jeder hat eine Lehre. Alles klingt plausibel. Bloß 3 Tage später kommt der Nächste hier durch und erzählt seine Lehre. Und es ist was völlig anderes. Teilweise das Gegenteil von dem, was vorher gesagt wurde. Warum sollen wir jetzt ausgerechnet dir glauben? Wenn man sich im Bewusstsein einer göttlichen Mission befindet, dann reagiert man auf so eine Frage natürlich nicht, weil man ja von Gott autorisiert ist. Warum sollte man auf sowas eingehen? Nicht mein Problem. Aber der Buddha, so wird er zumindest dargestellt, war jemand, der sich immer sehr gut auf seine Zuhörer einstellen konnte und ganz verschiedenen Fragern Antworten geben konnte, die ihnen in der Position, in der sie waren, weiterhelfen konnten. Die Leute, die ihn gefragt haben, waren keine spirituellen Profis, die es auch gab in Indien, sondern es waren einfach Leute, die mit ganz vielen spirituellen Richtungen vertraut geworden sind, ein bisschen davon gehört haben, aber nicht tiefer eingestiegen sind. Und der Buddha begründet, warum und unter welchen Umständen sie seiner Lehre folgen können. Letztlich damit, dass sie selbst für sich die Fähigkeit haben, zu erkennen, was richtig und was falsch ist. Also er beruft sich nicht auf irgendeinen Gott oder auf seine größere Erfahrung. Er sagt also auch nicht, kommt erstmal dahin, wo ich gewesen bin, dann könnt ihr mit mir reden. Sondern er sagt, das, was ihr jetzt wisst, das, womit ihr jetzt ausgestattet seid, euer Erkenntnisvermögen, eure Fähigkeit zu zweifeln, eure Fähigkeit zu prüfen, ist ausreichend. Und er sagt ihnen, was falsche Kriterien sind, um eine Lehre anzunehmen. Falsche Kriterien sind zum Beispiel, wenn sich auf irgendeine Autorität berufen, Götter, oder hat irgendjemand mal aufgeschrieben, darin durchaus schon vorweggenommen, das, was es später im Zen gibt, ist eines der Prinzipien Unabhängigkeit von heiligen Schriften. Autorität ist kein Kriterium. Und es ist auch kein Kriterium, interessanterweise für uns, wie logisch das Ganze klingt und wie überzeugend das ist. Das ist ein Punkt, wo wir vielleicht heute nicht so mitgehen würden. Wir würden sagen, wenn etwas logisch ist, dann stimmt das. Aber der Buddha sagt das nicht. Er sagt, auch wenn etwas total logisch und schlüssig dargestellt wird, heißt es nicht, dass das für euch die richtige Lehre ist. Wenn ihr für euch selbst erkennt, dass diese Lehre richtig ist, wenn ihr für euch selbst erkennt, dass wenn ihr dieser Lehre folgt, dass es euch freier macht, dass es euch hilft, dann sollt ihr diese Lehre annehmen. Wenn das nicht der Fall ist, solltet ihr diese Lehre liegen lassen, beiseite lassen, euch nicht mit ihr belasten. Und ihr solltet euch selbst vertrauen, dass ihr das unterscheiden könnt. Ihr braucht keine Autorität, die über euch steht, die euch sagt, was die richtige oder was die falsche Lehre ist. Ihr könnt verschiedene Lehren anhören. Ihr selbst seid eingeladen, sie zu überprüfen. Ihr selbst seid eingeladen, sie zu praktizieren, zu schauen, welche Wirkung sie hat und zu entscheiden, ob ihr ihr weiter folgen wollt. Das ist etwas, was den Buddha wahrscheinlich von seinen ganzen Mitstreitern unterschieden hat. Diese Aufforderung, Lehren kritisch zu prüfen, auch seine eigene. Und kategorisch zu sagen, erstens, ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr diese Lehre für richtig haltet. Und zweitens, wenn ihr sie nicht für richtig haltet, dann werft sie weg. Was hat der Buddha jetzt gelehrt? Wenn man sich anguckt, was inzwischen an buddhistischen Lehrgebäuden entstanden ist, das ist gigantisch, riesig, über 2,5 Jahrtausende. Und es gehört zur buddhistischen Tradition. Jede Lehre, die man irgendwo aufschreibt, den Buddha in den Mund zu schieben. Also jede buddhistische Schrift, auch nur Literatur letztlich, jede buddhistische Schrift wird erstmal mit einem Stempel von Autorität versehen. Wie sorgt man für Autorität? Wie zeigt man, dass das eine authentische Lehre ist? Naja, das erste ist Details. Fakten, Fakten, Fakten und Details. Also, bei jedem Sutra wird beschrieben, unter welchen Umständen der Buddha das gesagt hat, wann das war. Fängt zum Beispiel an beim rechten Forschen, so habe ich es gehört. Einst weilte der Erhabene in dem Jetavana, dem Parke des Anathapindika, bei der Stadt Savatthi. Und es kleidete sich der Herr am frühen Morgen an, nahm Mantel und Bettelschale und begab sich um der Almosen willen nach Savatthi. Und so weiter und so fort. So fängt jedes Pali-Sutra an. Ganz genaue Beschreibung. Wann war das? Wo? Welche Tageszeit? Was für ein Anlass? Und diese Details geben uns das Gefühl, dass diese Geschichte echt ist. Weil sie so lebendig ist. Für die Leute, die das damals gehört haben. Später kommen dann die Mahayana Sutras. Und die müssen das etwas anders darstellen. Aber sie haben alle wieder den gleichen Aufbau. Es wird wieder beschrieben, wo ist es passiert. Was war der Anlass? Wer war dabei? Während es in den Pali-Sutras noch so ist, dass man sich vorstellen kann, dass es so gewesen sein könnte, ist es in den Mahayana-Sutras meistens so, dass man schon ein bisschen Zweifel haben muss. Weil auf einmal 50.000 Wesen auf einem Berg versammelt sind. Und da es damals in Indien weder Fußballstadien noch Amphitheater gegeben hat, ist es ziemlich unglaubwürdig, dass so viele Leute den Buddha hätten hören können. Aber trotzdem benutzt man weiter diese klassische Formel, um sich zu authentifizieren, um sich zu autorisieren. Noch später ist es dann so, dass man sagt, bestimmte Texte, das ist im Vajrayana, die wurden zu einer bestimmten Zeit aufgeschrieben und in eine Zeitkapsel gelegt und waren dafür vorgesehen, dass sie gefunden werden, wenn die Zeit reif ist. Wenn die Leute, die diesen Text brauchen, da sind, wenn sie in der entsprechenden Situation sind, genau dann wird dieser Text gefunden. Und auch diese Texte sind authentische Texte des Buddha. Also die Warnung, selber zu schauen, was ist eigentlich die Lehre des Buddha? was ist plausibel, was ist hilfreich, gilt natürlich auch für buddhistische Texte selbst. Und deswegen ist es wichtig, auch zu verstehen, erstens, woraus die buddhistische Lehre denn besteht und was die Essenz des Buddhismus ist. Man könnte sagen, der Buddha hat vor 2500 Jahren einen Baum gepflanzt. Vielleicht nur eine Eiche in die Erde gelegt. Oder eine Nuss. Buddhismus in einer Nussschale. So klein, fast in einer Hand. Eine Nuss. Heute ist ein riesiger Baum daraus geworden. Mit ganz vielen Zweigen, ganz vielen Ästen, Blättern. Überall Nüsse, haufenweise Eichhörnchen, die da rauf und runter rennen und erzählen, welche der Nüsse die beste ist. Und das kann uns dazu führen, dass wir uns in einem Meer von Theorie verlieren. Zen und die Abneigung gegenüber dem Predigen ist eine Reaktion darauf, dass dieser Baum zu groß geworden ist, unüberschaubar. Und dass in Frage gestellt wurde, dass sich mit diesen Lehren zu beschäftigen, in irgendeiner Art und Weise frei macht. Aber wenn wir den großen Baum, den wir heute sehen, wieder beiseite schieben und versuchen, zu der Nuss zurückzukommen, können wir feststellen, dass die Lehre des Buddha sich auf eine DIN A4-Seite schreiben lässt. Die Essenz. Und diese Essenz sind die vier edlen Wahrheiten. Habt ihr bestimmt alle mal gehört, schadet aber nie, sie nochmal zu hören, um zu verstehen, was die Lehre des Buddha ist. Die erste Wahrheit ist die Wahrheit vom Leiden. Die zweite ist die Wahrheit von der Leidensentstehung. Die dritte ist die Wahrheit von der Aufhebung des Leidens. Und die vierte ist die Wahrheit vom Weg, der zur Aufhebung des Leidens führt. Rezitieren wir auch jeden Tag im Hanya Shingyo werden diese vier Wahrheiten auch referenziert, transzendiert. Warum genau diese vier Wahrheiten oder welche innere Logik haben die? Am einfachsten ist es, wenn man sich vorstellt, es geht um einen medizinischen Vorfall, eine Krankheit. Und der Buddha wird oft auch als Arzt dargestellt. Damit eine Krankheit geheilt werden kann, ist die erste Voraussetzung, dass man sie erstmal überhaupt als solche erkennt. Wenn man eine Krankheit hat und das nicht wahrnimmt, kann die Krankheit nicht behandelt werden. Dann wird sie unbehandelt weiter sich fortpflanzen, sich vielleicht verschlimmern, sich vielleicht ausbreiten. Und das Problem, was diese Krankheit mittel- und langfristig auslösen wird, wird man nicht vermeiden können, wird man nicht beheben können. Kennt man auch natürlich aus psychologischen Zusammenhängen, wenn es um Abhängigkeiten geht, unheilsame Lebensumstände, wenn man nicht bereit ist, diesen ersten Schritt zu tun und anzuerkennen, dass es ein Problem gibt, dann hat man nicht die Basis, um da rauszukommen. Wenn man versucht, Sachen zu ignorieren, die unheilsam sind, die mich krank machen, dann werden diese Faktoren weiter auf mich wirken und mich noch kränker machen. Deswegen ist die erste edle Wahrheit, die Wahrheit vom Leiden, so wichtig. Es ist überhaupt nicht negativ, sondern es ist einfach nur die Dinge so sehen, wie sie sind, aus Sicht des Buddha. Schau es dir an. Guck dir an, wie es wirklich ist. Übertünche nicht jede Form von Unangenehmem, an dem du festhältst, womit du kämpfst. Übertünche das nicht mit irgendwelchen Phrasen wie wird schon wieder werden oder eigentlich ist es überhaupt kein Problem oder es ist nicht mein Problem. Sondern nimm das wahr. Erlebe das Leiden. Erkenne das Leiden. Erkenne, dass da irgendetwas ist, was nicht so ist, wie es sein sollte. Was mich krank macht. Das ist die Voraussetzung. Die zweite edle Wahrheit ist, medizinisch gesagt, die Diagnose. Wenn ich festgestellt habe, ich habe irgendwelche Symptome, dann muss ich erstmal herausfinden, woran liegt es denn eigentlich? Was macht mich denn krank? Was führt dazu, dass ich leide? Und der Buddha liefert freundlicherweise gleich das Rezept mit für die Diagnose. Und zwar sagt er, immer wenn du leidest, liegt das letztendlich an deinem Anhaften, an deiner Gier. So, dass man umgekehrt auch sagen kann, immer wenn du feststellst, dass du leidest, egal was es ist, du hältst an irgendetwas fest. Das ist der Grund, warum du leidest. Versuchst diesen Stock festzuhalten, jemand zieht ihn weg und versuchst weiter ihn festzuhalten, dann tut es weh. Irgendwann. Wenn du ihn loslässt, ist das Leiden sofort weg. Leiden ist nicht physischer Schmerz. Physischen Schmerz kann man haben. Leiden ist auch nicht unbedingt Unbehagen. Sondern Leiden ist, wenn mein Geist Dinge festhalten will, die er nicht festhalten kann, oder Dinge erreichen will, die er nicht erreichen kann. Das ist letztendlich die Ursache des Leidens. Also immer, wenn ich feststelle, dass ich leide, kann ich schauen, woran halte ich fest. Die dritte edle Wahrheit ist die Wahrheit von der Aufhebung des Leidens. Der Buddha sagt, wenn die Ursachen für die Krankheit behoben sind, wird die Krankheit verschwinden. Ob das jetzt sofort passiert, darüber sagt er nichts. Aber wenn die Ursachen behoben werden, verschwindet die Krankheit. Wenn du das Anhaften und die Gier loswirst, dann wirst du das Leiden los. Wie gesagt, er sagt nicht, wie schnell das passiert. Und das ist auch der Unterschied zwischen verschiedenen buddhistischen Schulen, wo es welche gibt, die sagen, das kannst du in dem Moment erreichen. Und wo es welche gibt, die sagen, das schaffst du vielleicht in 5 Leben. Aber eigentlich ist das egal. Es ist insofern egal, als jeder Schritt, der dahin führt, dass du die Ursachen des Leidens verringert, dein Leiden verringert. Und zwar schon genau in dem Moment, wo du es tust. Ob das dann sofort endgültig ist, braucht uns eigentlich gar nicht zu interessieren, sondern eigentlich ist die Frage nur, kann ich die Krankheit verbessern? Kann ich das Leiden erleichtern oder nicht? Ich kann es, wenn ich erstens das Leiden wahrnehme und herausfinde, was die Ursache ist, was mein Anhaften ist, wie sich das anfühlt, dass es mir wehtut und dass es besser wäre, das loszulassen. Das ist zum Beispiel auch so, wenn wir uns in einer Auseinandersetzung mit jemandem befinden, einen Streit haben. Meistens ist der Grund für unser Leiden, dass wir eine Vorstellung davon haben, was richtig ist. Und diese Vorstellung, was richtig ist, gehört mir. Ich habe die richtige Sicht, was richtig ist. Mein Gegenüber hat sie nicht. Und was dabei dann herauskommt, ist, da mein Gegenüber sich vielleicht nicht überzeugen lässt und seine irrige Ansicht nicht aufgibt, dass ich leide. Vielleicht leidet der andere auch drunter, aber das ist erstmal belanglos. Erstmal geht es los mit meinem Leiden. Und ich kann schauen, was passiert. Wem tut's weh? Mir tut das weh. Der andere, ja, die andere, sich falsch verhält. Vielleicht gibt es da auch Leiden. Aber das kann ich nicht sicher wissen. Aber bei mir selbst kann ich es feststellen. Da ist ein Leiden und dieses Leiden tut mir weh, nicht jemand anders. Und nur bei mir kann ich dieses Leiden auch aufheben, indem ich dieses Anhaften loslasse. Wie lasse ich das Anhaften los? Das ist eine schwierige Geschichte. Einfach zu sagen, ich will jetzt keine Anhaftung mehr zu sagen haben, funktioniert erstens nicht oder vielleicht 2 Sekunden lang. Und zweitens erzeugt es dann die nächsten Anhaftungen. Wenn man zum Beispiel zur Buddhismus-Ausstellung geht und eine kleine Buddhismus-Show macht, wie wir es neulich gemacht haben, kann man hinterher in die Auslage der Bücher schauen und sieht spirituelle Bücher. Teilweise ganz interessant. Und aus dem Wunsch, frei zu sein von Anhaftung, kann sich die nächste hier bilden. Oh, das Buch hätte ich eigentlich auch ganz gerne noch. Da steht bestimmt was total Wichtiges drin. Das könnte mich befreien. Und so verlagert man eigentlich nur seine Anhaftung. Wie kommt man also frei von den Anhaftungen? Dafür gibt es den achtfachen Pfad. Und der achtfache Pfad ist, wenn wir im medizinischen Bild bleiben, die Therapie. Der achtfache Pfad beginnt mit rechter Erkenntnis. Rechte Erkenntnis heißt, wirklich zu erkennen, dass es sich so verhält. dass es in meinem Leben wirklich Leiden gibt. Mir das immer wieder bewusst zu machen, die Welt auch unter diesem Kriterium anzuschauen. Gibt es da Leiden? Leide ich? Was verursacht das Leiden? Woran hafte ich? Das ist rechte Erkenntnis. Das heißt letztendlich auch, die Welt nicht schön malen. Ich kann eine Traumwelt basteln, sondern die Welt so sehen, wie sie ist. Und sie unter den Kriterien der edlen vier Wahrheiten zu betrachten. Das nächste ist rechter Entschluss. Also, wenn ich diese Erkenntnis habe, dass es Leiden gibt, dass Leiden eine Ursache hat, nämlich mein Anhaften. Rechter Entschluss bedeutet dann, dass ich dann auch wirklich das tun will, was der Doktor mir empfiehlt. Dass ich also versuchen will, dieses Anhaften, dieses Festhalten zu überwinden, um mein Leiden loszuwerden. Das heißt nicht, dass ich das im ersten Schritt zu 100% kann, aber dass ich mich auf den Weg mache, das zu tun. Das nächste ist rechte Rede, richtiges Reden. Warum ist das so wichtig? Wir fassen Reden meistens als soziale Tätigkeit auf, mit der wir uns austauschen. Und deswegen gibt es das auch in anderen Religionen. Du sollst kein falsches Zeugnis sprechen, wider deinen Nächsten oder sowas. Wahrheit spielt in den meisten Religionen eine große Rolle. Aber meistens geht es darum, was die soziale Funktion des Redens ist. Aber viel wichtiger ist, dass wie wir sprechen, wie wir Begriffe bilden, unseren Geist formt. Die Art, wie wir reden, bestimmt, wie wir denken. Die Art, wie wir denken, bestimmt, wie wir handeln. Deswegen ist es wichtig, auf seine Rede zu achten. Und deswegen ist es wichtig, für rechte Rede nicht nur wahr zu reden, sondern auch wenig zu reden. Je mehr du redest, desto mehr bist du in Gefahr, dich in einer abstrakten, konzeptualisierten, ausgedachten Welt zu bewegen. Wenn du schweigst, wenn du Geschwätz weglässt, wie es in den Schriften immer heißt, hast du die Chance, die Wahrheit, die Welt besser so zu erleben, wie sie wirklich ist. Rechtes Handeln. Rechtes Handeln bedeutet, so zu handeln, dass du nicht im Widerspruch stehst zu dem, was du erkannt hast. Also, wenn du auf der einen Seite erkannt hast, dass es darum geht, anhaften loszulassen, und auf der anderen Seite dafür sorgst, dass anhaften nicht weniger wird, dann stimmt etwas nicht mit deinem Handeln. Dann spielt dein Handeln, das, was du tust, dem entgegen, was du erkannt hast. Das, was du tust, muss in Übereinstimmung stehen mit dem, was du erkannt hast. Interessanterweise ist es sehr oft umgekehrt. Was man sehr oft erleben kann, ist, dass Leute das Richtige tun und das Falsche denken. Das heißt, dass sie intuitiv das tun, was angemessen und richtig ist, aber ihr Geist baut dann irgendetwas Komisches dazu, was man weglassen kann. Einfache Situation. Ein Kind läuft über die Straße, einem Ball hinterher, klassisches Michael-Beispiel, und du fängst es. Diese Handlung ist vollkommen. Hinterher fängt dein Geist an zu erzählen, 2 Minuten später, wie toll du das gemacht hast. Ich war so geistesgegenwärtig, das Kind gerettet. Bla 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 bla. In dem Moment entsteht wieder Gier, Selbstdarstellung, ein Festhalten an einem netten Bild von mir selbst. Das Handeln war richtig, das Denken ist von Anhaften geprägt. Also, Handeln und Erkennen sollten eine Einheit bilden. Recht der Lebensunterhalt. Klar, wenn ich einen Lebensunterhalt habe, der darauf basiert, dass ich andere Leute krank mache, kurz gesagt, dann wird das irgendwann auf mich zurückfallen. Ich kann die Welt gar nicht von mir abtrennen. Also sollte ich einen Lebensunterhalt wählen, der andere nicht krank macht. Als nächstes kommt rechte Achtsamkeit. Rechte Achtsamkeit bedeutet letztendlich wach zu sein gegenüber dem, was in meinem Leben passiert. Und zwar nicht nur, wenn ich in der Sendung bin, sondern auch außerhalb. Das ist natürlich viel schwieriger, nicht in einer formalen Übung zu sein. Und trotzdem das Bewusstsein aufrechtzuerhalten, weil unser Geist immer versucht, uns daraus zu reißen. Achtsamkeit ist letztlich die Basis, um überhaupt den buddhistischen Weg gehen zu können. Und das bedeutet, dass ich meine Krankheit die ganze Zeit überprüfe, schaue, wie es sich damit verhält, gucke, ob es schlimmer wird, wie es mit meiner Gier, mit meinem Anhaften ist und dass ich das von Zeit zu Zeit immer wieder feststelle. Heißt nicht, dass ich wie ein paranoider Automat hinter mir selbst her sein muss, sondern nur von Zeit zu Zeit innehalte und feststelle, in welchem Zustand ich gerade bin. Übersprungen habe ich gerade die rechte Anstrengung, die kommt eigentlich vorher. Die rechte Anstrengung bedeutet eigentlich genau das, was ich eben gesagt habe. Heilsame Zustände in mir zu pflegen, unheilsame Zustände zu verringern. Das heißt, wenn ich zum Beispiel feststelle, dass mein Geist nur mit Wut erfüllt ist, dass ich dann versuche, mich da nicht weiter reinzusteigern. Das heißt nicht, dass ich sage, oh, ich will jetzt nicht mehr wütend sein, sondern dass ich versuche, diesen Kreislauf, der in mir stattfindet, nicht weiter Nahrung zu geben. Umgekehrt, wenn ich feststelle, etwas tut mir gut, wenn ich zum Beispiel feststelle, von Zeit zu Zeit mal innezuhalten, einen tiefen Atemzug zu tun und zu gucken, wo ich gerade bin, wenn ich so etwas feststelle, dass ich diese Pflanze, diese gute Angewohnheit, dass ich die nähre. Voraussetzung dafür, dass ich das tun kann, ist, was ich eben schon sagte, die Achtsamkeit, die Fähigkeit zu sehen, in welchem Zustand ich bin. Und der letzte Teil des edlen achtfachen Pfades ist rechte Versenkung. Rechte Versenkung bedeutet letztendlich nicht eine äußere Form, mit der ich mich aus der Welt rauskatapultiere, sondern eine Übung, mit der ich anfange, vielleicht auch mit einer äußeren Form, aber die dazu führen soll, dass ich mit der Welt immer mehr im Einklang bin, von der Welt nicht getrennt bin, mich immer mehr eins fühle mit dem, was mir gerade begegnet. Das fängt an in einer formalen Übung und es sollte enden da, dass mir das immer öfter, immer häufiger, in immer mehr Situationen gelingt. So viel zur heutigen Predigt im Angesicht der Leerheit. Vielen Dank.